Das glaube ich, aber eigentlich müsstest du doch jetzt so Kieferklemmer haben, oder? Vom ganzen Reden.
Und die Mediation ist ein freiwilliges, strukturiertes Verfahren zur Konfliktklärung.
Kurze Frage, wie sieht denn da ein Mediationsraum aus, wenn
Genau,
du ihn
aber
dir
danke für die
Duftkerzen,
Frage. Ich wollte gerade darauf hinaus.
Wandteppich? Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Es ist immer noch morgens, deswegen bin ich so ein bisschen irritiert, weil eigentlich nehmen wir immer gerne abends auf. Deswegen wollte ich jetzt mit guten Morgen starten. Wir freuen uns ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Patrick, wir sind
Ja,
immer noch in Magdeburg.
immer noch in Magdeburg. Wir haben gerade unsere Folge abgedreht zum Thema Gründung im Nebenerwerb. Ich habe dann angeteasert, wir befassen uns mit Trennungsimmobilien, um dann festzustellen, Staffel 1, Folge 12,
Hoppala.
Liebe vergeht, Hektar besteht, upala, hatten wir ja schon mal. Aber gut, die treuen Hörerinnen und Hörer unter euch, die werden das wahrgenommen haben. Und keine Sorge, wir werden euch nicht mit den gleichen Inhalten jetzt nochmal belästigen. Deshalb mea culpa mich. Das ist meinem Alter geschuldet. Eigentlich hätte meine deutlich jüngere Geschäftspartnerin, Frau Anne-Helene Brackhoff, das schon wissen müssen. Aber gut, deshalb haben wir uns überlegt, wir machen etwas, was A, zeitlich aktuell ist und B, auch noch die Möglichkeit besteht, tatsächlich zur Fortbildung. Was man sagen muss,
Ja.
ich bin ja auch ein
Ich
Tier
frage mich
einfach,
nämlich
ne?
gerade, was mit zeitlich aktuell gemeint ist.
Also, wir werden uns
Weißt du mehr
mit
als ich?
ums Thema Konfliktmanagement und Mediation kümmern. Wir werden das heute mal kurz vorstellen. Und dazu gibt es ja von mir in Zusammenarbeit mit Sprengnetter eine Ausbildung, startet jetzt am 12. November in Augsburg wieder für 3 Tage. Der Immomediator, geprüfter Immomediator bei Sprengnetter, Konfliktmanagement für Immobilienprofis. So.
Ich werde auch mit vor Ort sein. Ich bin maximal freudig erregt. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben letzte Folge völlig verhauen von unserer Struktur. Möchtest du mir mal dein Highlight der Woche erzählen?
Also, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie ich Woche noch definieren soll, weil ich ja nur noch unterwegs bin. Aber wenn ich mir jetzt mal die vergangenen 7 Tage angucke, dann bedeutet das, ich war vergangene Woche in Wismar bei den Nordischen Bausachverständigentagen. Das war übrigens ein Erlebnis, dafür möchte ich hier nochmal erzählen. Das ist eine total unterschätzte, richtig coole Veranstaltung. Nordischen Bausachverständigentage finden immer 3 Tage im September, Oktober, glaube ich, Oktober haben wir, in Wismar statt. Und das ist eine Veranstaltung, die ist relativ hoch aufgehängt. Also das Ganze findet immer im Bürgerschaftssaal im Rathaus statt. Das ist dann auch mit Bürgermeisterempfang und mit einer Stadtführung und wirklich großartig organisiert, großartige Referentinnen und Referenten dabei. Und auch wenn das Bausachverständigentage heißt, deshalb war ich da wahrscheinlich noch nie drauf gekommen, der erste Tag ist immer Thema Wertermittlung,
Das finde ich da
also
tatsächlich
Immobilienbewertung.
irreführend.
Das zweite sind dann immer, ist dann von der IHK, die veranstalten das ja mit. Also grundsätzlich ist es eine Veranstaltung von einem Verein, der nach Fachhochschule Wismar angegliedert ist. Und der zweite Tag, das sind immer so rechtliche Themen. Wir haben über das Thema hier Online-Kommunikation mit den Gerichten gesprochen und solche Dinge, Wettbewerbsrecht. Und der dritte Tag ist dann für die, die es noch interessiert, für Bauschadensachverständige. Und die Kosten, ich meine, das liegt für die 3 Tage irgendwie bei 300, 340, 350 Euro oder sowas. Total überschaubar und eine richtig coole Veranstaltung in Präsenz oder online, also eine Hybridveranstaltung. Also finde ich, sollte man sich immer in den Kalender schreiben. Ich werde das für mich jedenfalls jetzt jährlich tun. Das ist großartig. So, dann ging es nach Hause kurz. Dann ging es jetzt weiter nach Bad Neuenahr zum Seminar Erbbaurechte, Dienstbarkeiten und Baulasten. Da durfte ich für die Kollegin Irene Lindner einsteigen, hatte 2 Tage mega geilen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen zum Thema Erbbaurechte. Heute geht es weiter, Verband der Bausachverständigen im Land Sachsen-Anhalt. Da geht es einmal ums Thema künstliche Intelligenz und ums Thema Gemeinbedarfsflächen. Und das sind meine letzten 7 Tage. Und ich bin maximal glücklich, weil es einfach so coole Veranstaltungen mit so coolen Referenten, die man dann noch getroffen hat, Menschen, also das bereichert mich wirklich, wirklich.
Das glaube ich, aber eigentlich müsstest du doch jetzt so Kieferklemmer haben, oder? Vom ganzen Reden.
Nein.
Nie?
Nein, das habe ich nie.
Okay. Schauen wir mal.
Das ist ja meine Mission.
Ja, das stimmt. Das machst du auch hervorragend.
Wissen in die Welt zu tragen.
Erfolgreich, tatsächlich. Bis auf die Tatsache.
Dein Handy ist runtergefallen. Das ja, kommt das davon, wenn man mit dem Handy spielt, während wir Podcast-Folgen aufnehmen.
Handy spielt, wenn ich im Doodle-Jump. Gibt es das noch?
Was denn?
Doodle-Jump?
Weiß ich nicht. Ich kenne auch Snake, aber da sind wir wieder bei. Hier kommt Alex und
1988. Das hatten wir auf unseren Taschenrechnern tatsächlich.
Also.
Ja.
Du bist dran.
Ja, ich freue mich sehr.
Du musst mir die Fragen stellen, weil ich bin ja der Mediator hier.
Kannst du mich bitte erstmal ausreden lassen?
Ja, natürlich.
Das ist schon mal der erste Fehler wahrscheinlich,
ja.
Wo wir beim Thema Scheidung sind. Also was sind überhaupt die Anlässe für Mediation? Wir hatten ja schon erzählt, Liebe vergeht, Hektar besteht. Das ist tatsächlich ja nur ein Ansatzpunkt, weswegen sich Leute nicht mehr lieb haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt ja auch das Problem, die Problematik Erbstreitigkeiten. Oder wie ist das mit Nachbarschaftsrecht? Wäre das auch so ein Fall?
Mediation kannst du für alles nehmen. Es ist vollkommen egal. Mediation ist ja ein Stück weit auch eine Lebenshaltung.
Dann bist du jetzt mal ChatGPT. Erklärst mir jetzt, wäre ich 5 Jahre alt.
Anni, stell dir vor. Folgende Situation. Es ist eine Familie, ja, ganz normal. 2 Kinder, 2 Töchter. Und Papa ist arbeiten. Mama kommt nach Hause, auch von der Arbeit, und stellt dann fest, die beiden Töchter streiten sich. Und zwar streiten sie sich um eine Orange.
Okay.
Mutter, maximal genervt von den beiden zickigen Teenagern, die sich da um eine Orange streiten, nimmt die Orange, schneidet sie in der Mitte durch und gibt jeder die Hälfte. Gucken die beiden Töchter sie blöd an. Sagt sie, ja, was ist denn euer Problem? Dann sagt die eine, ich wollte mir einen Orangensaft machen. Und die andere sagt, ja, und ich wollte einen Kuchen backen und brauche dafür den Schalenabrieb von einer Orange. Will heißen, wenn sie nicht einfach einen Kompromiss gewählt hätte, sondern vorher gefragt hätte, wäre sie in der Lage gewesen, einen Konsens zu bilden, indem sie erst diesen Schalenabrieb verwendet hätte und dann die Orange ausgepresst hätte. Und ich das ist Mediation.
Mein Gott, das hat mir jetzt den Tag bereichert. Das ist ja...
Toll, oder?
Ja, also wirklich keine Käfer. Ich bin beeindruckt. Wenn ich es nicht schon gebucht hätte, hätte ich es jetzt gebucht, das Seminar tatsächlich. Ja, fantastisch. Also wie kamst du in dieses Feld, dass du da maximaler Profi bist?
Wir haben ja eine Zeit lang Due Diligences gemacht für leistungsgestörte Immobilienportfolien.
Leistungsgestörte Immobilien.
Ja, also sogenannte NPLs, Non-Performing Loans.
Non-Performing.
Und da war es so, dass wir also auch immer mit den Schuldnern sprechen mussten und immer zwischen Schuldnern und Bank auch ein bisschen vermitteln mussten und auch die Wogen glätten mussten und so weiter und so fort. Und diese Kommunikation, die war am Anfang sehr schwer und es sind ganz viele verschiedene Dinge, die da eine Rolle spielen. Und das wollte ich professionalisieren. Und dann habe ich mich entschieden, an der Fachhochschule in Wismar, die haben so ein Weiterbildungsinstitut, Wings heißt das.
Was, wie heißt das?
Wings.
Ich habe Dings verstanden.
Nein,
das habe ich schon mal gesehen. Ja.
Wismar International Graduation Services.
Ja.
Und die haben eine Ausbildung zum Mediator angeboten.
Mhm.
Das ging über ein halbes Jahr, glaube ich, 5 Wochenendseminare. Und da lernt man wirklich Konfliktklärung.
Mhm.
Und ich finde, das also hat man früher immer, auch als ich das noch gelernt habe, mit Konfliktmanagement unterschrieben. Und das fand ich ein bisschen schwierig. Heute nennt man diesen Begriff Konfliktklärung.
Mhm.
Und das kann man überall einsetzen. Ne? Also du kannst es einsetzen im innerbetrieblichen Bereich auf der Arbeit. Du kannst es natürlich zu Hause einsetzen. Du kannst es aber auch einsetzen, um zu vermitteln zwischen deinen Kunden. Und das betrifft ja uns Sachverständige genauso wie Immobilienmakler. Und das ist auch im Prinzip jetzt beim Immobilienmediator zum Beispiel unsere Zielgruppe.
Mhm.
Also dass wir sagen, es geht ja darum, dass wir mit scheidungswilligen Pärchen, mit Erbengemeinschaften immer relativ viel Arbeit haben, die uns am Ende des Tages keiner bezahlt. Und das so ein bisschen zu professionalisieren und zu sagen, ich bin da und es geht um ein strukturiertes Verfahren. Mhm. So, und da ist jetzt letzten Endes genau der Punkt. Wir haben in Deutschland sogar ein Mediationsgesetz, in dem Mediation geregelt ist. Mhm. Und die Mediation ist ein freiwilliges, strukturiertes Verfahren zur Konfliktklärung. Mhm. Und das muss man sich so vorstellen, es gibt tatsächlich da verschiedene Konzepte. Das am weitesten verbreitete Konzept ist das sogenannte Harvard-Konzept, was von der University of Harvard entwickelt wurde. Und das ist in 5 Phasen eingeteilt. Das heißt, als allererstes habe ich mal so ein Erstgespräch, ich spreche mit den Kunden. Also Pre-Sales würde man neudeutsch sagen. Ich spreche mit den Kunden, worum geht es eigentlich?
Ah, okay.
Was sind eigentlich die Probleme? Die zweite Phase ist die Themensammlung, wo ich dann wirklich genau aufschreibe, um welche Themenbereiche geht es. Die dritte Phase ist dann quasi die Phase, in der die eigentliche Konfliktklärung stattfindet, also ein sogenannter Perspektivwechsel. Und da ist die Theorie die, dass ich von den Positionen, die die einzelnen Parteien haben, mich so ein bisschen löse und gucke, was steht eigentlich für ein Interesse dahinter. Mhm. Ich sag mal, in vielen Fällen ist es so, ich habe ein scheidungswilliges Pärchen und er will viel, viel mehr Geld für diese Immobilie von ihr ausgezahlt haben, als sie tatsächlich wert ist. Mhm. So, und dann ist die Position, er will zu viel Geld und sie will zu wenig zahlen. Ja, aber das Interesse dahinter ist für beide zum Beispiel eines, denn er braucht irgendwie Geld zum Beispiel für Neuanfang, hat ein großes Sicherheitsbedürfnis, ja, mhm. Und sie hat natürlich auch für sich, sie muss auch ihr Leben neu sortieren, hat auch ein gewisses Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Und davon ausgehend, dass beide eigentlich das gleiche Interesse haben, nämlich ein Sicherheitsbedürfnis, kann man dann in die vierte Phase gehen, die Lösungsfindung, und kann Lösungen finden, die sich am Sicherheitsbedürfnis orientieren. Und dann die fünfte Phase ist dann die Abschlussvereinbarung, das sogenannte Memorandum, wo man dann wirklich mal aufschreibt, was sind die einzelnen Lösungspunkte. Und das ist ein ganz klares, strukturiertes Gespräch. Und das Schöne daran an der Mediation ist, dass das jeder lernen kann, dieses strukturierte Verfahren durchzuführen. Und rein vom Gesetz her ist es so, dass der Mediator schuldet keinen Erfolg, mhm. sondern nur das Verfahren. Also das strukturierte Verfahren. Du gibst keine Inhalte rein, weil die Parteien alles alleine erarbeiten müssen. Dazu gehören natürlich ein paar Kommunikationsmodelle, und Techniken, die man beherrschen muss. Aber es ist so, dass man eine Situation schafft, in der die Leute ins Gespräch kommen und dadurch, dass sie ins Gespräch kommen und einen anderen Blick auf ihren Konflikt haben, in der Lage sind, Lösungen zu erarbeiten.
Hm. Jetzt bring das mal, weil ich glaube, das fragen sich viele. Auch wenn das wahrscheinlich jetzt nicht so akut was miteinander zu tun hat, so ein Verhältnis eines Gerichtsprozesses. Ja, weil ich glaube, in dem Zusammenhang hören viele immer das Wort Mediation. Also inwiefern differenziert sich das jetzt nicht so ganz einfach gesagt?
Ja, also es gibt natürlich die normale privatwirtschaftliche Mediation. Es gibt auch eine gerichtliche Mediation tatsächlich. Und es gibt ja das Gerichtsverfahren. Mhm. Ein Gerichtsverfahren ist relativ einfach definiert. Das ist ein externer Machteingriff in einen Konflikt. Ne? Also es gibt einen Spruch, das ist auch beim Schiedsgericht zum Beispiel genau das Gleiche, oder beim Ombudsmann, es gibt immer jemanden, der sich hinstellt und sagt, so hat das zu laufen.
Ja.
Bei der Mediation ist es komplett anders, weil die Parteien ihre Lösungen selber erarbeiten und deshalb das Ganze viel nachhaltiger ist.
Ja, tatsächlich.
Genau. Und es gibt tatsächlich, also Mediation ist ein offizielles Verfahren zur Konfliktklärung und ist deshalb auch an den Gerichten vertreten. Da gibt es spezielle Richterinnen und Richter, die das übrigens meistens sogar ehrenamtlich über ihre normale Arbeitszeit hinaus machen, um Konfliktklärung herbeizuführen. Und das ist die sogenannte gerichtliche Mediation. Mhm. Das ehrlicherweise hängt das immer so ein bisschen an den Parteien. Also ich habe schon mir Mediationsräume anschauen dürfen bei Gericht. Das war ein normaler Verhandlungssaal. Da habe ich gefragt, was ist denn hier jetzt also für die Mediation speziell aufbereitet worden? Und dann hieß es, ja, da stehen Gummibärchen auf dem Tisch. Ja, also das
war's. Damit haben sie mich.
Und da geht es halt um ganz, ganz viele Dinge, die man sich auch also in der Mediation angucken muss, die gewiss wirklich wichtig sind.
Kurze Frage, wie sieht denn dann ein Mediationsraum aus?
Genau, danke für die Frage. Ich wollte gerade darauf hinaus. Also was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne habe, ist ein runder Tisch. Ich finde es ja schon mal wichtig vom Setting her, dass die Leute sich nicht so patt gegenüber sitzen und sich dann angucken, in die Augen gucken müssen und weiter haten, sondern dass man wirklich einvernehmlich an einem Tisch sitzt. Ich achte zum Beispiel immer drauf, wenn mir kein runder Tisch zur Verfügung steht, weil ich irgendwo bin oder so, dass die Leute immer über Eck sitzen und sich nicht gegenüber sitzen. Das ist zum Beispiel eine so eine Sache. Dann gibt es so ein paar Grundvoraussetzungen, ne? Also Mediation muss immer freiwillig sein. Ja, man kann niemanden zur Mediation zwingen. Interessanterweise ist es aber so, viele kennen das aus dem Familienrecht, aber eigentlich ist das so, auch in der Zivilprozessordnung verankert, dass vor einem Gerichtsverfahren immer ein gütlicher Einigungsversuch unternommen werden muss.
Daher kenne ich das nämlich, deswegen frage ich.
Ja. So, das wird meistens in so einem halben Nebensatz von den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten der Republik von wegen, ja, war nicht erfolgreich oder ne, wie ich sehe keine Aussicht auf Erfolg oder sonst was. Ist natürlich auch schwierig, dass wenn die Leute, die mit Konflikten Geld verdienen, jetzt quasi darauf verzichten, also einem Verfahren eine Chance geben sollen, dass quasi denen ihr Honorar entzieht, auch wenn das auch nicht ganz richtig ist, weil da gibt es noch Einigungsgebühren und sowas. Aber es ist letzten Endes so, dass bei diesem Verfahren halt alles selber erarbeitet wird. Freiwillig, auf freiwilliger Basis. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass viele Leute als Mediatoren davor zurückschrecken, zum Beispiel das zu tun oder sich ausbilden zu lassen, weil sie sagen, naja, dann habe ich so mit schwierigen Leuten zu tun, die sich dann so streiten. So, nein, das ist falsch. Weil zur Mediation kommen ja erstmal nur Leute, die sich einigen wollen. Also, freiwillig. Komplett ergebnisoffen. Das heißt, jedes Ergebnis muss grundsätzlich erstmal vorstellbar sein, dass ich da natürlich einen Schmerz damit habe, wenn auch genau das, was die Gegenseite von mir will, akzeptabel sein muss. Ja, ist natürlich klar. Aber Mediation ist immer ergebnisoffen. Sie ist vertraulich. Ja? Und die ist im Mediationsgesetz zum Beispiel so hoch aufgehängt, dass wenn eine Mediation läuft, ein richtiges Mediationsverfahren läuft, dann kann ich nicht wegen dieser Sache gleichzeitig verklagt werden. Ne? Das ist ein Verfahrenshindernis. Und wenn man dann verklagt wird, während die Mediation läuft in dieser Sache, und man dann sagt, hallo, wir sind ja im Mediationsverfahren, dann wird dann das Gericht sagen, ja, aber dann müssen wir jetzt erstmal abwarten, bis die Mediation vorbei ist, weil so lange können wir hier in der Sache nicht weitermachen. Das kann man machen, um zum Beispiel Verjährungsansprüche oder so zu hemmen. Ne, das ist was anderes, aber es geht. Und es ist letzten Endes so, dass der Mediator eigentlich nur die Leute anleitet durch Kommunikationstechniken, dass die Menschen wieder auf kommunikativer Ebene zueinander finden.
In der Praxis, wie häufig kommt das vor bei dir?
Naja, also Konfliktklärungsgespräche haben wir tagtäglich. Also ich führe mit mindestens jedem meiner Mitbewohner zu Hause jeden Tag eins. Ja, und jetzt ist das vielleicht ein bisschen unfair. Bei uns ist es auch auf der Arbeit jeden Tag der Fall, natürlich, weil wir uns ja auf Ehescheidung und Erbstreitigkeit mal spezialisiert haben im Büro. Von daher ist das natürlich klar. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass viele Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, mit denen wir zusammenarbeiten, darauf auch so ein bisschen bauen. Weil sie sagen, wenn ich die Kunden zum Bayer schicke, dann weiß ich, die zerfleischen sich nicht, weil der in der Lage ist, auch so deeskalierend zu wirken in so einer akuten Konfliktsituation, zum Beispiel beim Ortstermin. Und das, finde ich, ist etwas, was ganz wichtig ist. Das hilft ja auch immer weiter, wenn man in der Lage ist, so eine Art Notaustaste bei den Kunden zu drücken.
Ja.
Dass es dann im Ortstermin nicht eskaliert oder so, wenn man in der Lage ist. Das zum Beispiel lernt man auch im Immobiliator tatsächlich.
Ja.
So SOS-Mediation, ne?
Nimm mal ein Beispiel. Eins.
Wie?
Jetzt, ich streite mich mit meinem Mann, meinem werden wollenden Ex-Mann, in meinem Haus. Womit drückst du Not aus?
Also in allererster Linie, dass ich ganz laut und deutlich Stopp sage. So, das klingt jetzt ein bisschen banal, finden aber dann die Parteien auch und die gucken dich als allererstes mal verwundert an. Und dann benennst du die Situation. Ne? Also ich sehe, sie sind beide aufgebracht. Ich sehe, es geht ihnen, sie sind hier mit Herzblut dabei und sie sind gerade diejenigen, die sich hier aber in alte Muster zurückbewegen und wir sind hier, weil wir eine Lösung finden wollen. So, und dann würde man das genau mal ansprechen, ne? Wie ist Ihre Situation und lassen Sie uns das bitte klären. Von mir aus können wir auch einfach eine kurze Pause machen, machen Sie, ne, 10 Minuten, gehen Sie eine rauchen oder sonst was, entspannen Sie sich. Also wirklich in solchen Situationen nicht daneben stehen und zu bewundern, wie die sich streiten. Das kann in der Mediation tatsächlich sinnvoll sein. Also wenn die bei mir in der Mediation manchmal abgehen, ich lasse die mal 5 Minuten, solange die sich nicht irgendwie nur noch mit blöde Kuh oder sonst was irgendwie da anreden oder bin. Ja, genau, können die das machen. Und dann mache ich immer Folgendes, ich sage auch Stopp. Und dann sage ich immer in der Mediation zum Beispiel, können wir die Ergebnisse, die Sie jetzt in Ihrer Diskussion die letzten 5 Minuten erzielt haben, mal kurz zusammentragen. Und dann gucken die mich immer ganz blöd an, dann sage ich, sehen Sie, und aus dem Grund sitzen wir hier zur Mediation und machen das Ganze strukturiert. Für mich als Mediator ist es aber total sinnvoll, weil A, ich den Leuten nochmal die Wichtigkeit der Mediation deutlich machen kann. B, in so Streitsituationen erfährst du aber sehr, sehr viele Dinge, die die Menschen sonst aus, ich sag mal, vornehmer Zurückhaltung vielleicht sich sparen würden.
Jetzt ziehe ich mal so ein bisschen unsere Anekdote vor, die wir übrigens auch letzte Folge vergessen haben. Was war denn dein krassester Mediationsfall?
Den hatte ich schon mal erzählt.
Nein, den hattest du in einem anderen Podcast erzählt, nicht bei uns.
Im anderen Podcast?
Von Ron hast du den erzählt.
Stimmt.
Ha. Und weil ich das so interessant,
ja,
also nicht unterhalte, jetzt, das ist gemein, aber...
Dann kennst du ihn ja schon. Aber gut, also ja, das war die Mediation in Yoga-Pens-Geschichte. Also es war tatsächlich so, scheidungswilliges Pärchen und die waren sich nicht so spinnefeind, aber das Problem war, er hatte sie mit einer irgendwie 20 Jahre älteren Frau betrogen.
Spannend.
Die fanden sich, sie fand das natürlich richtig blöd und die waren in der Mediation bei mir. Also man merkte aber, die haben grundsätzlich noch eine Base. Und ja, was soll ich sagen? Am Schluss, wir hatten alles soweit fertig, sagt sie auf einmal, Herr Bayer, ich würde aber gerne wissen, warum er das gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, bitte klären Sie das untereinander. Und dann guckt er mich an und sagt, Herr Bayer, gucken Sie sich meine Frau doch mal an. Die ist sportlich, die ist schön, die ist attraktiv, da ist alles glatt, da wabbelt nichts dran, da ist alles wunderschön. Und jedes Mal, wenn ich mit dieser Frau ins Bett gegangen bin, habe ich das Gefühl gehabt, ich gehe mit einer 16-Jährigen ins Bett. So, und das war die Situation, in der du dir dann als Mann denkst, Alter, hast du Probleme? Als Mediator denkst du, Scheiße, was sag ich denn jetzt? Und dann war es so, dass sie schon Gott sei Dank sagte, ach, damit kann ich aber leben. So.
Ja.
Und das sind so Momente, wo du dir denkst, aber man muss dazu sagen, es gibt halt, überall, wo Menschen beteiligt sind, ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ne? Und das Thema Mediation, finde ich, ist deshalb so wichtig für uns, gar nicht, um Mediation als strukturiertes Verfahren immer durchzuführen, aber man lernt halt in diesen Verfahren so unheimlich viel über Kommunikation und über Konfliktgespräche. Und ich nehme wahr, dass in unserer Gesellschaft leider immer mehr das Thema Konfliktfähigkeit abnimmt.
Ja.
Menschen gehen Konflikten aus den Wegen oder aus dem Weg. Es wird eher so hintenrum gelästert und immer auch das Problem bewundert. Und ganz schlimm ist, wenn dann Leute wirklich über Jahre und Jahrzehnte sich mit solchen Konflikten rumtragen.
Ja.
Dann finde ich auch immer lieber, sollte man eine Beziehung beenden, ne, zu welchen Menschen auch immer, sagen, du, das ist hier nichts mehr für mich. Jetzt ist das ja so modern geworden, davon toxischen Beziehungen zu sprechen. Ich glaube ganz ehrlich, wenn Menschen aufeinandertreffen, gibt es immer Konflikte. Und man muss halt gucken, sind die Zeiten, die schöner sind, die überwiegen oder die einfach nicht so schön sind. Und das muss man aber auch formulieren können, das muss man adressieren können. Und dann ist es auch schön, wenn man jemanden hat, der einem zur Seite steht. Für uns Immobilienbewerter finde ich es aber total wichtig, weil wir dadurch, dass wir mit den Leuten über deren Konfliktsituation sprechen und offen ansprechen, ja, das ist deine Position, aber was steckt eigentlich dahinter, ja, erhöhen wir natürlich auch die Akzeptanz für unsere Gutachten. Und dazu zählt zum Beispiel, wenn ein Kunde anruft und sagt, ja, ich befinde mich hier gerade in einer Scheidungssituation zum Beispiel, dann sage ich als allererstes, okay, cool, danke, dass Sie angerufen haben. Ich will von Ihnen jetzt aber nichts wissen. Lassen Sie uns einen Ersttermin machen. Kommen Sie zusammen mit Ihrem werden wollenden Ex-Mann, weiß ich nicht, oder Ihrer werden wollenden Ex-Frau zu mir und wir besprechen die Themen. Dann habe ich immer den Vorteil, dadurch, dass ich das frühzeitig abblocke, dass ich nicht die Situation habe, dass der andere dann sagt, ja, also meine Frau hat Ihnen bestimmt schon alles erzählt. Ne? Dann denke ich, nein, ich habe weiß von nichts. Ne? Und das ist mir auch wichtig, weil, und das ist vielleicht jetzt so der letzte Aspekt, ich bin nicht neutral als Mediator. Ich bin allparteilich. Das ist ein ganz wunderbarer Begriff. Hier auch wieder ein Beispiel, als wärst du fünf. Mhm. Ein Schiedsrichter, der ein Fußballspiel leitet, ist neutral. Dem ist es völlig egal, welche Partei, also welche Mannschaft, das Spiel gewinnt. Ein Mediator ist allparteilich. Dem ist wichtig, dass beide Parteien gewinnen. Und deshalb ist er für beide Parteien gleichfalls da. Der hat zum Beispiel die Aufgabe, so ein bisschen Machtungleichgewichte oder auch rhetorische Ungewichte auszugleichen. Teilweise auch mal durch Formulierungen zu ergänzen, wenn man merkt, eine Partei ist sehr still oder kann sich nicht so gut artikulieren oder sowas. Ja. Und ist einfach dafür da, eine Kommunikationsbasis auf Augenhöhe herzustellen und dadurch beide Parteien gewinnen zu lassen. Und dann, und das ist das große Ziel, eine Situation zu schaffen, die eine langfristig nachhaltige Beziehung zwischen den Parteien sichert und dann letzten Endes auch die Akzeptanz meines Gutachtens, ja, oder zum Beispiel auch den Immobilienverkauf, dadurch dann entsprechend erfolgreicher macht.
Also ich finde, schönere Schlussworte hätte es gar nicht geben können. Ich möchte nur eins noch ergänzen, weil das habe ich gelernt. Ich wusste vorher nie, was Empathie bedeutet. Ne? Also ich habe mich ja mal ein bisschen das Thema mit dir auch reingelesen und ich werde auch da sein. Ich freue mich sehr auf das Seminar und habe verstanden, dass Empathie letztendlich bedeutet, ich akzeptiere deine Wahrheit, auch wenn ich sie nicht richtig finden muss, aber ich akzeptiere, dass sie da ist. Und das habe ich sehr in mein Leben implementiert. Also wenn man sich jemanden fragt, was bedeutet das eigentlich, sich in andere reinzufühlen, zu akzeptieren, dass sie eine Meinung haben, klingt drastisch, aber die Tatsache, dass sie so denken, zu akzeptieren, ohne vielleicht d'accord zu gehen. Ja? Und Ausruf an alle, die Lust haben, mehr über dieses Thema zu erfahren. Am 12.11. geht es los, vom 12. bis zum 14. November in Augsburg. Ich habe ein bisschen Angst, dass es Rollenspiele geben wird. Ich gehe mal ganz fest davon
aus. Wird es geben?
Ja, fantastisch. Macht ja jeder gern. Und deswegen freuen wir uns, wenn wir uns live, das können wir ja dann so sagen.
Buchbar bei Sprengnetter, ja. shop.sprengnetter.de.
Wir verlinken uns nochmal in den Shownotes. Mhm. Wir wünschen euch eine großartige Woche. Macht's gut.
Macht's gut. Geht in die Welt und tragt Frieden hinein.
Ja, und denkt dran, ihr könnt nicht kommunizieren. Das habe ich auch gelernt.
Zauberzirbig.
Stimmt.
Euer Immomarkt2go. Kompaktes Immobilienwissen für diese Woche. Wie hoch wird die neue Grundsteuer ausfallen? Ein wesentlicher Aspekt bei der Berechnung der Grundsteuer B, die auf bebaute und bebaubare Grundstücke angewendet wird, ist der von den Kommunen festgelegte Hebesatz. In vielen Bundesländern sind inzwischen Transparenzregister online verfügbar, die bei der Berechnung unterstützen können. Zudem streben andere Regierungen, wie zuletzt Sachsen-Anhalt, durch gesetzliche Maßnahmen an, Fehlentwicklungen zu verhindern. Am 23. Oktober 2024 hat zum Beispiel das Parlament in Sachsen-Anhalt ein Gesetz beschlossen, das es den Kommunen erlaubt, differenzierte Hebesätze festzusetzen. Damit soll eine aufkommensneutrale Erhebung der Grundsteuer gewährleistet und die unterschiedlichen Belastungen von Wohn- und Nichtwohnimmobilien ausgeglichen werden. Die Grundsteuer ist für die Kommune eine wichtige Einnahmequelle. Wie viel jeder Eigentümer künftig zahlen muss, wird entscheidend von den Hebesätzen der jeweiligen Gemeinde abhängen. Das war euer Immomarkt2go. Wir freuen uns ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.